Wenn es um die Lage der Leute in Gazastreifen geht, ist die Lage jetzt aktuell überhaupt nicht besser als vor dem Waffenstillstand. So eine richtige Phase, wo es Frieden gab, gab es eigentlich noch nie. Auch in den Phasen, in denen ich in Gazastreifen gewesen bin, vor dem 7. Oktober. Die israelische Besatzung spielt darauf, in der Westbank deine Zeit zu verschwenden. Dass du dir dein Leben nicht mehr leisten kannst durch viele Strafen. Dass sie dir die Einreise und die Ausreise erschwert. Dass du keine Jobperspektiven hast. Für die Israelis ist nicht die Hamas ein Problem, sondern Palästinenser per se. Ihre Existenz ist ein Problem, weil das strategische Ziel des Staates Israels ist es, die Palästinenser zu vertreiben. Als ich in Ägypten war, war ich in einem Restaurant gewesen, von Palästinensern geführt und palästinensische Familien um uns herum. Und als ich gecheckt habe, dass ich nicht in Gaza bin und dass meine Freunde, welche dabei sind, nicht meine Freunde aus Gaza sind, bin ich komplett zusammengebrochen, ohne dass ich eine Kontrolle darüber hatte, was mit mir passiert. Ich habe in der Zeit auch viel über Charities gelernt und habe teilweise Charities gesehen, welche sehr groß mit der Arbeit für Palästina werben, aber gleichzeitig ihre Mitarbeiter in Gaza wie Dreck behandeln. Wenn du 1000 Videos über Gaza siehst, hast du nichts gemacht für Gaza. Wenn wir nicht handeln und wenn das nicht dazu führt, dass du auch in der realen Welt aktiv wirst. Ich denke, dass die muslimische Community, vor allem in Deutschland, zum großen Teil komplett versagt hat.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salam wa Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und inshallah habe ich heute einen besonderen Gast bei mir, der die ersten 30 Tage des Gaza-Völkermords hautnah miterleben durfte. Ich habe bereits mit ihm beim letzten Waffenstillstand gesprochen, der in Gaza aufgegeben wurde. Und jetzt, wo es seit einigen Wochen einen zweiten gibt, oder ich glaube, wir sind schon beim dritten oder vierten gewesen, wollte ich ihn einladen, damit er mit uns über die momentanen Entwicklungen spricht, besonders wenn es um die Palästinenser geht. Die gesamte Welt hat sich mehr mit Palästina solidarisiert, aber ein großer Teil hat immer noch nicht die Beziehungen zu einem Staat getrennt, der immer noch darauf bedacht ist, eine Volksgruppe zu unterdrücken. Und es gehört sich auch, dass man das so deutlich sagt. Deswegen habe ich Abdurrahman nochmal eingeladen, damit er über die Erfahrungen von den Palästinensern momentan spricht und was sich für ihn geändert hat in den letzten zwei Jahren. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Abdurrahman. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Danke dir auf jeden Fall für die Einladung.
Also Abdurrahman, es sind jetzt einige Wochen her, seit es diesen Waffenstillstand, wenn man ihn so nennen darf, bezeichnen kann, losgetreten wurde. Jetzt wollte ich wissen, ob sich jetzt tatsächlich viel verändert hat seit den letzten Wochen im Vergleich zu dem, was vorher war und wie es den Palästinensern gerade vor Ort in Gaza geht.
Also wenn es um die Lage der Leute in dem Gazastreifen geht, jetzt weg vom politischen Weltbild, ist die Lage jetzt aktuell überhaupt nicht besser als vor dem Waffenstillstand. Es hat sich nichts verbessert, außer dass mehr Hilfsgüter nach Gaza reinkommen. Und zu sagen, dass Hilfsgüter nach Gaza reinkommen, ist auch vielleicht ein bisschen überzogen, weil die meisten Güter, welche in den Gazastreifen reinkommen, sind Handelsgüter. Der Verkehr der Grenzverkehr ist ja so geregelt, dass die Israelis sagen, was reinkommt. Und die Waren von NGOs, von Hilfsorganisationen etc. pp. Werden benachteiligt, während Waren von Händlern quasi bevorteiligt werden. Und die Waren, welche in den Gazastreifen reinkommen, zum großen Teil dann von den Menschen gekauft werden müssen, die immer noch vom Genozid quasi natürlich belastet sind. Viele, die bis heute keine Arbeit haben, kein Einkommen haben und dadurch auf doppelte und dreifache Hilfe angewiesen sind. Anstatt die Hilfsgüter zu bekommen, welche tonnenweise sich vor dem Gazastreifen befinden und tonnenweise Geld gibt, ohne Ende Geld gibt, was eigentlich in den Gazastreifen rein könnte. Aber die Israelis machen genau das Gleiche, was sie vorher gemacht haben, nämlich die Hilfsgüter begrenzen und den Status quo verwalten, sodass es den Leuten in Gazastreifen nicht viel besser geht. Die Bombardierungen haben auch nicht aufgehört. Die Bombardierungen finden weiterhin statt. Natürlich nicht in der großen Anzahl, in der es während des Genozids stattgefunden hat. Natürlich sterben auch nicht so viele wie während des Genozids. Aber wir haben über 380 Tote in dem sogenannten Waffenstillstand. Wir haben über 850 dokumentierte Fälle, in denen der Waffenstillstand gebrochen wurde. Also so viel zur humanitären Lage in Gaza. Sie ist sehr schlimm und das ist ja auch das, worauf die israelische Besatzung eigentlich immer spielt, Zeit kaufen. Und die israelische Besatzung hat alle Zeit der Welt, also sie müssen sich nicht beeilen in der Vertreibung der Palästinenser. Im Gegenteil, diese Phasen sind immer die gefährlichsten Phasen, weil der große Druck dann nicht in dieser Art und Weise da ist. Die Straßen sind leer, die Menschen gehen über wieder zu ihrer normalen Arbeit. Wenn ich auch von mir spreche und von allen Leuten, welche in den letzten zwei Jahren relativ viel Zeit geopfert haben, um den Druck auf die Politik hochzuhalten. Das findet natürlich in diesen leisen Phasen nicht mehr so statt, wie es während des Genozids stattfindet. Und das weiß Israel. Und genau darauf spielt die israelische Regierung, darauf, dass dass einfach der Status quo weitergeht. Weil am Ende des Tages wissen wir ja auch, dass während der schlimmsten Hungersnot in Gaza es nicht möglich war, Wasser oder Nahrung reinzubekommen. Und genauso verwehrt es Israel jetzt gerade, dass Karawanen nach Gaza reinkommen, dass Container nach Gaza reinkommen, dass etwas nach Gaza reinkommt, was den Leuten wirklich helfen kann. Die Zelte können die Leute vor den Gewittern nicht schützen. Vor allem die Gebiete, welche überschwemmt werden, werden überschwemmt aufgrund dessen, dass es im Boden keine Kanalisation gibt oder der Boden das Wasser nicht einsickert. Es gibt verschiedene Orte in Gaza, manche sind mit festerem Boden, dort führt jeder Regen dazu, dass eine Überschwemmung stattfindet. Und politisch gesehen müssen wir abwarten. Also politisch gesehen gibt es innerhalb Palästinas, glaube ich, jetzt aktuell nicht wirklich eine Lösung, weil Israel natürlich alle Lösungen blockiert. Worauf es eigentlich hinauslaufen müsste, ist, dass es innerhalb der Palästinenser Wahlen gibt, innerhalb der Palästinenser quasi eine neue Vertretung gibt. Aber das wird Israel nicht zulassen. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht wirklich im Interesse der Amerikaner, welche am Ende des Tages nur Scheinpolitik machen, um die Welt quasi ruhig zu stellen, damit Israel weitermachen kann, was es machen möchte, ohne viel Druck.
Du hast erwähnt, dass Israel auf subtile Art und Weise den Genozid unter Anführungszeichen weiterführt. Würdest du ihn immer noch so als einen Völkermord bezeichnen oder ist es einfach die gewöhnliche Vertreibung, dass das Hauptziel in der Hinsicht ist? Ich kann mich erinnern, dass Norman Finkelstein zum Beispiel nicht unbedingt der Meinung ist, dass ein Völkermord das A und O Ziel ist von dem gesamten Projekt, also die gesamte Kampagne ist, die Israel in Gaza durchführt. Natürlich ist das Ergebnis gewesen, selbstverständlich. Aber ihnen geht es einfach darum, den gesamten Gazastreifen einfach komplett von Palästinensern freizumachen. Ob das jetzt dann in einen Völkermord übergeht etc. oder auch nicht, das ist ihnen eigentlich herzlich egal. Deswegen wollte ich eher fragen, auf welche subtile Arten und Weisen geht denn Israel in Gaza vor, um eben diese Vertreibung voranzubringen, die wir vielleicht öffentlich nicht sehen und die eben besonders in diesen langsamen Phasen, wie du gesagt hast, du hast schon mal einen den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen, nämlich, dass nur Leute, die Geld besitzen, in Gaza irgendwas kaufen können, während alles, was humanitär technisch gar nicht reinkommt. Gibt es noch andere Wege, wie Israel dieses Ziel voranbringt?
Die Frage, also was jetzt gerade im Gazastreifen passiert, ist, glaube ich, nicht genau die Frage, die die Situation vor Ort wirklich beschreiben kann. Was den Palästinensern geschieht, ist eine einmalige Situation, die es so auf der Welt kein zweites Mal gibt. Und wenn du mich persönlich fragst, jetzt nicht juristisch oder rechtlich, dann sage ich, dass wir einen anderen Begriff legen müssen für das, was die israelische Besatzung mit den Palästinensern macht, als Genozid oder Apartheid. Weil beides beschreibt nicht das, was mit uns Palästinensern geschieht seit nicht nur 80 Jahren, nicht nur seit 1947, 48, sondern bereits seit 1917 und vorher. Und es gibt keine Beschreibung für das, was im Gazastreifen passiert. Man kann sagen, es gibt Frieden, man kann sagen, es gibt Krieg, man kann es nennen, wie man möchte. Aber so eine richtige Phase, wo es Frieden gab, gab es eigentlich noch nie. Auch in den Phasen, in denen ich im Gazastreifen gewesen bin, vor dem 7. Oktober, hat es regelmäßig Bombardierungen gegeben. Und regelmäßig gab es also Situationen, in denen die Leute quasi die Schulen absagen mussten oder zu Hause bleiben mussten. Genauso wie in der Westbank die Menschen ihren Alltag nicht planen können und jeden Tag aufs Neue überrascht werden müssen mit dem, was sie erwartet. Das Level an Brutalität oder das Level daran, wie viele Menschen sterben, ist gar nicht mal relevant. Das, was relevant ist, ist, ob die Leute das Gefühl haben können, sich eine Zukunftsperspektive aufzubauen, was sie jetzt weder nach dem 7. Oktober haben, noch viel schlimmer als vor, also jetzt in noch viel schlimmerer Art, beziehungsweise auch nicht hatten vor dem 7. Oktober. Die israelische Besatzung spielt darauf, in der Westbank deine Zeit zu verschwenden. Sie spielt darauf, dass du dir dein Leben nicht mehr leisten kannst durch viele Strafen. Sie spielt darauf, dass sie dir die Einreise und die Ausreise erschwert. Sie spielt darauf, dass du keine Jobperspektiven hast. In Gazastreifen genau das Gleiche. In Gazastreifen sind internationale Zahlungen zum Beispiel zum großen Teil verboten. Wenn du im Gazastreifen versuchst, als Freelancer zu arbeiten, dann musst du irgendwo Leute im Ausland haben, an denen du mehr Geld abdrückst, damit du irgendwo ein Konto hast, wo du irgendwie Zahlungen von Firmen akzeptieren kannst, weil du in Gaza nicht normal geschäftstreibend mit der Welt tätig sein kannst. Genauso wie es ansonsten auch im Gazastreifen auch vor dem 7. Oktober kaum Jobmöglichkeiten gab. Genauso wie du für ein halbes Jahr lang warten musstest, zum Beispiel, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, aus dem Gazastreifen auszureisen, geschweige dessen, wenn die Ausreise dir überhaupt nicht erlaubt wurde. Und alles, was im Gazastreifen passiert, alles, was in den palästinensischen Gebieten passiert, wird entschieden bei, von der israelischen Besatzung. Die zivilen Register, dein Name, deine Familie, deine Arbeit, deine Nummer, deine Handynummer, egal was es ist, die Israelis wissen über jeden einzelnen Punkt in deinem Leben Bescheid. Und im Gazastreifen versucht man jetzt gerade einfach die Zeit verstreiten zu lassen, wie ich gesagt habe, indem die Menschen sich nicht entwickeln können, nicht lernen können, nicht normal zur Schule gehen können, sich über Wasser, über Regen, über die einfachsten Dinge im Leben Gedanken machen zu müssen, aber ja nicht eine Zukunftsperspektive aufbauen zu können. Ein Volk machst du kaputt, indem du ihnen die Bildung wegnimmst. Ein Volk machst du kaputt, indem du ihnen die Perspektiven wegnimmst. Und vor allem bringst du die Leute, aus dem Gazastreifen rauszugehen, und das ist total menschlich und natürlich, wenn sie sagen, ich möchte mir draußen ein Leben aufbauen. Und ich sage dir, sobald die Grenzen aufgemacht werden, werden viele Palästinenser aus dem Gazastreifen rausgehen, weil sie in Gaza keine Perspektive haben. Und während die große Vertreibung in Gaza nicht passiert ist, ist die kleine Vertreibung eigentlich schon passiert. Denn 53% der Fläche in der gelben Linie, ich vermute, dass das so bleibt. Ich vermute, dass das jetzt ein Status quo ist. Jeden Tag hören wir Explosionen in diesen Gebieten. Jeden Tag gibt es Nachrichten von Explosionen, von Flächenexplosionen, von Flächenzerstörungen. Auch dann, als die israelische Armee gesagt hat, die Hamas hat den Waffenstillstand gebrochen, wo israelische Soldaten verletzt worden sind aufgrund eines israelischen Blindgängers. Warum passiert das? Weil sie die ganze Zeit in der Region sind und versuchen, die ganze Region platt zu machen und auf diese Art und Weise quasi die Palästinenser noch mehr einzuengen. Wir müssen uns vorstellen, der Gazastreifen hat schon so keine Fläche. Also schon so gibt es eigentlich keine Fläche im Gazastreifen, die richtig bewohnbar ist. Es gibt keine Ackerflächen im Gazastreifen. Es gibt nicht die Möglichkeit für die Menschen im Gazastreifen selber ihr Essen anzubauen. Es gibt nicht die Möglichkeit für sie, sich selbst zu versorgen. Vor dem Genozid hat der Gazastreifen zum Teil sogar Sachen exportiert, falls ihr das nicht wusstet. Also Erdbeeren aus dem Gazastreifen zum Beispiel waren sehr beliebt. Andere Sachen wurden im Gazastreifen auch angebaut. Sowohl gab es natürlich auch im Gazastreifen gab es auch Bauernhöfe und so weiter und so fort, auch wenn die Fläche jetzt auch nicht so groß war, aber das alles gab es vorher, was es jetzt in dieser Form gerade überhaupt nicht gibt. Und dementsprechend sind die Menschen in kompletter direkter Abhängigkeit.
Was ist mit dem Vorwurf, den altbekannten Vorwurf, dass all diese Maßnahmen, all das muss ja irgendwo damit zu tun haben, weil man ja die nationale Sicherheit und Israel und auch den Zivilisten in Gaza selber möchte man ja schützen. Das ist ja immer wieder die Rechtfertigung dafür, dass das der Fall ist.
Bezüglich der Frage Sicherheit, das Problem ist, dass für Israel alles Sicherheit ist. Für die Israelis ist nicht die Hamas ein Problem, sondern Palästinenser per se, ihre Existenz ist ein Problem, weil das strategische Ziel des Staates Israels ist es, die Palästinenser zu vertreiben. Und das ist keine radikale Aussage oder irgendwelche schwere Aussage, sondern jeder von euch, der sich vielleicht ein bisschen mit der Lage beschäftigt oder mal in der Westbank gewesen ist, wird verstehen, was für ein Staatsprojekt Israel ist und dass es nicht bei den Grenzen 1976 aufhört und dass Israel bis heute seine Grenzen nicht definiert hat und dass es dem Staat Israel nie darum ging, von Anfang an überhaupt über eine Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen oder sonstiges. Und diese ganzen pseudopolitischen Lösungen haben mit der Realität nichts zu tun. Weil die Frage in Palästina war eigentlich nie eine Nationalstaatsfrage. Und die Frage der frühen palästinensischen Befreiungsbewegungen war auch keine Nationalstaatsfrage. Es ging in erster Linie um die Befreiung Palästinas. Also die Befreiung Palästinas bedeutet, dass die Palästinenser wieder zurückkehren können in die Häuser, von denen sie vertrieben worden sind, dass das Land quasi wieder frei von Besatzung ist, da das israelische Projekt auf den Rücken der Palästinenser aufgebaut wurde, auf dem Rücken, also als Folgebesatzung von der britischen Besatzung, welche schon eine Besatzung in Palästina war. Also es gab nie dieses, wir teilen uns das Land auf und das ist euer Gebiet und das ist unser Gebiet, sondern alle Gebiete im historischen Palästina sind besetztes Gebiet. Und das Projekt, israelische Projekt, hätte, wenn es nicht von Anfang an die Palästinenser vertrieben hätte, wenn es keine Apartheidspolitik hätte, per Gesetz sogar, das Nationalstaatsgesetz, was besagt, dass es zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer keine Souveränität geben wird, außer für jüdische Staatsbürger. Aber damit sind natürlich nicht Juden gemeint, auch nicht palästinensische Juden, welche es gibt, sondern damit sind natürlich Siedler gemeint mit israelischen Pässen, welche der israelischen Staatsidee dienen und dem Staatsziel Israels quasi helfen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die Westbank schauen, werden jetzt also so viele Siedlungen, wie jetzt aktuell genehmigt werden, gab es in der Geschichte noch nicht. So viel Land, wie gerade annektiert wird in der Westbank, gab es in der Geschichte noch nicht. Um Jerusalem herum werden gerade alle Gebiete zugebaut mit Siedlungen, sodass Ost-Jerusalem komplett, es ist ja jetzt schon isoliert, aber dass es komplett von allen anderen palästinensischen Gebieten isoliert ist, dass der Norden von der Westbank, vom Süden von der Westbank isoliert ist. Die Flüchtlingslager in Jenin, die Flüchtlingslager in Tul Karim wurden komplett zerstört. Es gibt in der Westbank gerade Binnenvertriebene und man muss einfach nur nach der Westbank schauen, wie die Apartheidspolitik und die Siedlerpolitik dort stattfindet, wie man versucht, dort strategisch palästinensisches Land zu nehmen. Und dann versteht man, was für Israel Sicherheit bedeutet. Für Israel bedeutet alles Sicherheit, was diese Siedlungsprojekte gefährdet. Siedler sind immer im Recht, weil Israel ein Siedlerstaat ist. Der ganze Staat ist ein Siedlerkonstrukt. Und nur weil das eine international anerkannt ist und das andere international als Verbrechen gesehen wird, aber dagegen auch nichts gemacht wird und Israel trotzdem unterstützt wird, macht keinen Unterschied in der Realität der Sache, wenn man sie versucht zu verstehen. Wenn man sie versucht zu verstehen, muss man verstehen, dass es gibt keine Lösung, also es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt keinen Frieden, es gibt keine Lösung mit einem Staat, der darauf aufgebaut ist, die indigene Bevölkerung zu vertreiben. Diese beiden Ideen passen nicht miteinander zusammen. Es muss sich was ändern. Es muss sich was ändern dahingehend, dass das Ziel oder das strategische Ziel des Staates Israels nicht die Vertreibung der Palästinenser ist, nicht die Apartheid ist. Und das mag ich zu bezweifeln, dass das passiert. Und dementsprechend ist alles, was in dem Gebiet passiert, einfach nur Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung. Und alles, was wir sehen bezüglich der Auseinandersetzung in Gaza, bezüglich der Bandenkriminalität in Gaza und so weiter und so fort. Israel möchte Chaos sehen bei den Palästinensern. Ob es jetzt zum Beispiel in historischen Palästina ist, in den palästinensischen Städten, wo die Palästinenser dort auch israelische Pässe haben, wenn dort zum Beispiel Bandenkriminalität stattfindet, wenn dort Mord stattfindet, wenn dort Diebstahl stattfindet, macht die Polizei gar nichts. Die israelische Polizei macht gar nichts. Im Gegenteil, es gibt sogar Berichte, dass die israelische Polizei diese Kriminalität dort fördert, Kriminalität unter Palästinensern fördert, weil kriminelle Palästinenser, welche sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, haben nicht den Kopf frei, um sich gegen die Besatzung zu wehren. Und das gleiche Modell haben wir in Gaza. Kriminelle Banden, welche mit der Besatzung kooperiert haben, teilweise Auftragsmorde begangen haben, teilweise auch natürlich als Informanten gedient haben und gleichzeitig auch die Hilfsgüter geklaut haben. Das sind alles Banden, die per se, also da die Idee, dass die Hamas die Hilfsgüter klaut, die kommt nicht von ungefähr. Die kommt daher, dass die Israelis wirklich Banden damit beauftragen, die Hilfsgüter zu klauen, aber eben nicht die Hamas, sondern kriminelle Banden im Gazastreifen.
Das soll ja ein Friedenstrupp zustande kommen, der dann in Gaza quasi kooperiert und dort vor Ort dann für Frieden sorgen wird. Was ist die Reaktion der Palästinenser, was das betrifft?
Also der Status in Gaza ist eine Katastrophe und ich spreche auch gar nicht über Politik mit den Leuten in Gaza, weil sie müde sind und weil jeder einfach, wir haben gerade vielleicht den Kopf dafür, darüber zu sprechen, aber die Menschen in Gaza haben zu einem großen Teil nicht den Kopf dafür. Es geht um ganz andere Dinge, um Alltagsfragen, um Medizin, um Überleben, um Zelte, um Wasser, um Essen. Darum geht es eigentlich meistens in den Gesprächen, die ich auch mit meinen Verwandten führe. Ich spreche nicht mit denen über die Zukunft von Gazastreifen oder was das politisch mit sich bringt. Allerdings ist die Situation jetzt gerade, also so wie ich jetzt vernommen habe, hat die Hamas sich bereit erklärt, im Gazastreifen komplett abzutreten, hat sich bereit erklärt, quasi durch in Wahlen reinzugehen, wo sie alle palästinensischen Parteien quasi die Möglichkeit haben, gewählt zu werden. Und der Mahmoud Abbas, der Führer der palästinensischen Autonomiebehörde, hat auch gesagt, dass er Wahlen in Aussicht stellen würde nach einem Jahr. Ihr müsst wissen, dass in Palästina meistens keine Wahlen stattfinden, wenn die jeweilige Regierungspartei weiß, dass sie diese Wahlen verliert. Das ist jetzt nicht so ganz wie bei uns, dass da einfach Wahlen stattfinden, sondern wenn die Amerikaner merken oder die palästinensische Autonomiebehörde in Führung von Mahmoud Abbas merkt, dass wenn sie Wahlen aufmachen, dass sie dann nicht gewählt werden, dann lassen sie keine Wahlen zu. Auch vor kurzem wurde die letzte Wahl wurde annulliert, weil gesagt wurde, dass die Menschen in Ost-Jerusalem angeblich nicht wählen können und dass die Wahl dann nicht repräsentativ wäre für alle Palästinenser, was natürlich nur eine vorgeschobene Ausrede war. Das ist natürlich ein innerpalästinensisches Problem, aber dieses Problem besteht nicht nur, weil Partei XY oder Partei oder jene Partei quasi an der Macht bleiben möchte, sondern dieses Problem passiert natürlich auch auf Zutun der israelischen Besatzung. Während die palästinensische Autonomiebehörde die Sicherheitskooperation für sie die Sicherheitskooperation mit Israel heilig ist und dachte, dass sie über Sicherheitskooperation mit Israel darüber, dass sie quasi in Anführungsstrichen keinerlei Widerstand leisten, sondern nur das machen, was die israelische Besatzung verlangt, dass sie dadurch irgendwelche Rechte bekommen, hat das natürlich zu nichts geführt. Also die Siedlungen in der Westbank gehen weiter und weiter und weiter. Und die Hamas hat mit dem 7. Oktober natürlich so viel Druck auf sich aufgebaut, dass es gar nicht mehr möglich ist oder akzeptabel ist, dass die Hamas weiterregiert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist mit den Friedenstrupps. Ich glaube, so wie ich das vernommen habe, wird es nicht akzeptiert seitens der Palästinenser, dass quasi eine fremde Besatzung in den Gazastreifen reingeht, beziehungsweise jetzt, um konkret zu sein, von der Hamas und von allen anderen Parteien, welche mit der Hamas gemeinsam in Kairo, in Sharm el-Sheikh verhandelt haben. Jedoch ist das Problem bei der Sache am Ende des Tages, dass Israel es auch nicht zulassen würde. Also die Friedenstrupps sollen in Gaza keine Besatzungstruppen sein, welche quasi den Gazastreifen übernehmen und für die innere Sicherheit sorgen, sondern die Idee der palästinensischen Parteien, wenn überhaupt, ist, diese Friedenstrupps zuzulassen, damit sie die Grenze kontrollieren zwischen den Palästinensern und zwischen dem historischen Palästina, sodass quasi jeder weiß, dass weder die eine oder andere Seite die andere Seite angreifen kann. Aber das ist natürlich nicht die Idee von Israel. Die Idee von Israel ist eine permanente Besatzung. Die Idee von Israel ist sowohl die zivile Sicherheit in Gaza als auch die zivile Sicherheit in Gaza, die Sicherheitspolitik und die ganze Wirtschaftspolitik, alles zu kontrollieren. Und das Einzige, was die Palästinenser dann machen sollen, ist die zivilen Angelegenheiten quasi der Palästinenser klären. Also im Endeffekt eine Art Scheinregierung, welche keinerlei Möglichkeiten hat und dementsprechend eine direkte Besatzung. Aber all diese Fragen, sage ich dir, wie es ist, ich bin bei diesen Fragen überfragt und auch verzweifelt, weil sich jetzt gerade einfach nichts tut. Also es gibt keinen Schritt voran. Der Wille von der israelischen Regierung ist natürlich, den Genozid weiter fortzuführen, so wie es vor dem 7. Oktober, so wie es vor dem aktuellen Waffenstillstand gewesen ist. Das ist das Ziel der israelischen Regierung. Und wenn man sich die israelischen Nachrichten anschaut, dann sieht man, dass sie die ganze Zeit versuchen zu hetzen, zu hetzen, zu hetzen und weiterzumachen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in der Zeit vor Trump wären, wenn wir jetzt in der Zeit von Biden wären, dann wäre jetzt wahrscheinlich immer noch Genozid.
Viele politische Analysten wie Noah Finkelstein sehen eigentlich in der Lage in Gaza wirklich gar keine Hoffnung. Noah Finkelstein selber ist kein gläubiger Mensch. Deswegen kann ich seine Position irgendwo nachvollziehen. Gleichzeitig fällt es mir als Muslim und vielleicht auch dir irgendwie etwas das Thema anders, schwer, leichter, je nachdem, wie man das sieht. Aber viele Leute würden sich fragen, warum oder wie gehen Palästinenser allgemein mit der Situation um, basierend auf ihren Glauben, weil sie werden ja eher öfter als ein sehr gläubiges Volk angesehen. Kannst du vielleicht darüber ein wenig Licht geben?
Natürlich kommt das darauf an, aus welcher Perspektive du aus der Sache siehst. Wenn du aus einer rein politischen, rationalen, aktuellen Situation, materiellen Sicht auf das schaust, was in Palästina passiert, dann ist das womöglich die schlimmste Phase, die wir bisher hatten, mit der Nakba oder nach der Nakba. Wenn du allerdings aus einer ideellen Sicht aufschaust oder auf einer wertebasierten Sicht, dann sind wir vielleicht in einer Zeit angekommen, die es für Palästina noch nie so auf diese Art gab. Also es gab noch nie so viel Aufmerksamkeit auf Palästina. Es gab noch nie so viel Klarheit über Palästina. Es gab noch nie einfach so eine Klarheit, dass die israelische Besatzung so stark ihr wahres Gesicht gezeigt hat, weil am Ende des Tages hängt Veränderung davon ab, welche Ziele wir mitbringen zuallererst. Und wenn die Menschen nicht verstehen, wie die Realität in Palästina aussieht, dann werden sie nicht verstehen, wenn wir zum Boykott aufrufen, dann werden sie nicht verstehen, wenn wir zu Sanktionen aufrufen. dann werden sie nicht verstehen, wenn wir sagen, hey Leute, das Problem ist nicht mit Reden gelöst und morgen wird alles besser. Und das Bewusstsein ist die Grundlage dafür, dass es eine Veränderung geben kann. Und vor dem 7. Oktober, vor dem Genozid in Gaza, so traurig wie es auch ist, so hart wie die Lage auch ist, gab es nicht mal ein Bewusstsein für diese Sachen. Dementsprechend, ich habe vieles gesehen, auch in Ägypten, als ich in Ägypten war, habe ich vieles gesehen, was mich sehr traurig gestimmt hat. Ich habe viele Familien gesehen, welche auseinandergerissen sind. Vor allem in Ägypten lassen die Ägypter, beziehungsweise natürlich in Kooperation mit den Israelis, keine Männer raus. Die meisten Frauen sind alleine dort mit ihren Kindern. Viele Familien sind getrennt, Familien, die seit 2 Jahren getrennt sind. Jede Familie hat einen Verlust zu beklagen. Und wenn du mich fragst, auch aus religiöser Perspektive, es gibt in dieser Zeit natürlich Menschen, welche zu ihrem Glauben näher gefunden haben, aber es gibt genauso Menschen, welche aus dem Gazastreifen rausgegangen sind und das große Ganze gesucht haben oder die große ganze weite Welt gesehen haben, wo Familien zerbrochen sind, wo natürlich Dinge auch passieren, welche traurig sind, welche wir auch als traurig bewerten. Es ist ja oft so, dass dass wir auf Social Media immer gerne das sehen, was wir sehen wollen und die Welt uns so zurechtmalen, wie sie ist. Aber ich kann eigentlich nur sagen, es gibt viel Gutes und genauso viel Schlechtes, leider Gottes. Und am Ende des Tages darf aber ein Muslim seine Hoffnung nicht verlieren. Und unsere Aufgabe, es entbindet uns nicht von unserer Aufgabe. Also ich würde niemals den Pessimismus oder die aktuelle Situation in Palästina zu einem Anlass darauf machen, ob ich die Situation vergesse oder ob ich handle oder nicht, weil es sollte komplett losgekoppelt davon sein. Jeder von uns sollte einer Aufgabe nachgehen, ob es jetzt die Menschen sind, welche nichts machen können, dass sie zur Demonstration gehen. Die Menschen, welche nur spenden können, dass sie eine regelmäßige Spende haben. Die Menschen, welche Kontakte haben, dass sie versuchen, Palästinenser beiseite zu stehen, dass sie versuchen, sowohl humanitär als auch politisch sich zu organisieren und so weiter und so fort. Weil diese Sachen hören nicht auf, egal wie die Situation in Palästina ist. Auch wenn es kein Palästina gäbe, wären diese Aufgaben immer noch da und wäre es auch unsere Pflicht, dahingehend zu arbeiten. Nicht das, was morgen passiert, ist entscheidend oder das, was in 10 Tagen passiert, ist entscheidend. Eine Besatzung, die seit über 80 Jahren andauert, um genauer zu sein, seit 100 Jahren, ist keine Sache, die man so bewertet, als wäre es eine Epoche, die kommt und mal kümmere ich mich drum und mal nicht. Das sollte komplett losgelöst davon sein.
Wofür sind dann die Menschen in Gaza dankbar? Weil das höre ich auch immer wieder. Also besonders aus einer nicht-muslimischen Perspektive. Warum sollten Menschen in Gaza überhaupt noch an Allah glauben? In der Situation, so schlimm wie die Situation gelaufen ist. Wenn im Islam ist ja Dankbarkeit eine Tugend. Dankbarkeit gegenüber Allah. Die eine große Tugend im Islam. Und manche würden dann meinen, ja, wofür dankbar sein? Es ist ja nicht so, dass dieses Leben so lebenswert ist, dass für das ich dankbar wäre. Wie würdest du das beantworten?
Dafür müsstet ihr alle einmal nach Gaza, um euch die Frage selber zu beantworten. Also unabhängig vom Genozid, das erste Mal, wo ich in Gaza war, war ich sehr erdrückt. Also man merkt es, wenn man in den Gazastreifen reingeht, es fühlt sich schon an wie ein Gefängnis. Aber sobald man die Menschen kennenlernt und sobald man versteht, dass man in einem heiligen Land ist, in einem gesegneten Land, sobald man über diese materiellen Sachen hinausschaut, dann ist es unglaublich. Also in diesem Land zu leben, wenn du die Härte, die es mitbringt und die Geduld, die du brauchst, mitbringst und den Verzicht, dass du nicht die gleichen Freiheiten hast wie Menschen woanders auf der Welt, wenn du das alles mitbringst, dann hast du, so makaber wie das auch klingt, ein schönes Leben. In dem Sinne, dass es wirklich sehr spirituell ist vor Ort. Die Menschen verstehen zu einem großen Teil, dass Palästina ein gesegnetes Land ist, die verstehen, dass nicht alles Materialismus ist, dass wir nicht die Dinge nur danach bewerten, wie sie materiell gerade ausschauen für uns oder nicht. Wenn man seinen Erfolg oder seine Glückseligkeit quasi davon abhängig machen lässt, wie es materiell aussieht, oder Dinge, die du mit deiner eigenen Hand nicht verändern kannst, dann kannst du natürlich auch keine Zufriedenheit erlangen. Aber dass du dich einfach deinem Schicksal hingibst und das habe ich in Gaza sehr, sehr stark gelernt, wie man sich einfach in Akzeptanz übt oder sich seinem Schicksal hingibt. Ich habe mit Menschen gesprochen, welche versucht haben, im Ausland zu studieren, aber in Gaza hängen geblieben sind und nicht raus durften oder es wollten. Aber Allah hatte einen anderen Plan für sie. Von vielen Leuten habe ich gehört, ey, Gott sei Dank sind wir nicht rausgegangen. Gott sei Dank hatten wir die Ehre, hier in diesem Land zu bleiben. Gott sei Dank sind wir hier bei unseren Familien geblieben. Ein Freund von mir, möge Allah mit seiner Seele barmherzig sein, wurde auch während des Genozids getötet. hat mich damals gefragt, als ich 14 Jahre alt war, ob er aus Gaza raus soll. Und ich meinte zu ihm, ich war ein bisschen naiv und jung, und ich habe ihm gesagt, wenn du 99% Iman hast, dann geh nicht. Wenn du 100% Iman hast, dann geh. So nach dem Motto, such nicht im Ausland irgendwas Schönes, wenn du das Gefühl hast, dass du das verlierst, was dich eigentlich ausmacht. Nämlich dein Iman, deine Überzeugung, das, wofür du lebst, dein Sinn und Zweck in diesem Leben. Wenn du aus Gaza rausgehst, weil du ein höheres Ziel hast, was du erreichen willst, dann geh. Aber sonst verlass Gaza nicht. Gaza verdient es, nicht verlassen zu werden. Gaza ist ein Ort, der verdient es, nicht verlassen zu werden. Es ist ein Ort, der es verdient, besucht zu werden. Ein Ort, der es verdient, dort zu bleiben, Standhaftigkeit zu praktizieren. Und egal wie schwer die Lage in Gaza ist, das ist tatsächlich ein Element, das bleibt. Und natürlich, aber es ist ein Kampf natürlich, also ein Kampf, ein großer Kampf, dass du dort dich auch in dieser Geduld übst und nicht die Schuld an der Situation, quasi, dass du verstehst, was Qadar und Qadar ist und nicht deinen Schöpfer dafür verantwortlich machst, sondern verstehst, dass es eine Prüfung ist. In dem Moment, wo du das realisiert hast, dein Körper entspannt sich, dein Kopf entspannt sich, dein Herz entspannt sich. Und auch wenn die Lage schwierig ist, füllt das auf jeden Fall dein Herz auf eine Art und Weise, wie es kein anderer Ort tut.
Ist es dann also Tawakkul, der sie voranbringt, dieses komplette Vertrauen auf Allah? Oder kannst du wirklich sagen, sie messen einfach wirklich ihre Dankbarkeit und ihren Erfolg an komplett anderen Dingen, als wir es tun?
Ja, also das hast du schon, dieses, wir wissen nicht, wer uns morgen versorgt, aber wir machen trotzdem weiter. Also ich habe einen Cousin, welcher zum Beispiel krebskrank ist. Und er hat 3 Kinder, hat nicht mehr seinen Job ausüben können, nachdem er seine Krebsdiagnose bekommen hat. Während des Genozids hat er noch ein Kind bekommen. Und er hat es versorgt bekommen. Und er hat sich und seine Familie versorgt bekommen. Er ist natürlich wie alle anderen im Zelt gewesen. Er hat natürlich den ganzen Genozid miterleben müssen. Und trotz dessen, subhanallah, Arbeit hier, Arbeit da, Person hilft hier, Person hilft da. Und es läuft. Und ich weiß, dass viele an unserer Stelle, an seiner Stelle zum Beispiel, gesagt hätten, ich würde nicht mal daran denken überhaupt. Ich würde mir so viele Gedanken machen darüber, ob ich meine Familie ernähren kann, dass ich einfach in Depression verfallen würde. Aber trotz dessen gibt es wirklich Beispiele in Gaza, die sind unglaublich. Unglaublich. Also Menschen, welche trotz dessen, dass sie hilfsbereit sind, Hilfe brauchen, hilfsbereit sind und helfen und andere unterstützen. Menschen, die sich wirklich einfach nicht zu viele Gedanken, also es ist eine Attitüde, die ich in Gaza kennengelernt habe, dass man sagt, ja, wie der Vogel sein Risk bekommen wir ihn. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute es nicht versuchen, nicht arbeiten, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, sondern einfach dieses nicht zu viel überdenken, nicht zu viel nachdenken und einfach machen. Und in Gaza sind die Leute natürlich, auch wie jede andere Gesellschaft, gibt es alles Mögliche, gibt es sehr gute Leute und gibt es auf der anderen Seite natürlich Betrüger. Also dieses Bild sollten wir vielleicht auch nicht immer so dieses Bild zu sehr romantisieren, weil das lenkt auch ein bisschen von der Realität ab. Aber was ich auch erlebt habe, ist, dass es Familienväter gab oder Familien, welche als die israelische Armee den Leuten befohlen hat, rauszugehen oder ihre Gebiete zu verlassen, gesagt haben, aus Prinzip gehen wir hier nicht weg. Ja, warum denn? Ja, weil Allah uns das befohlen hat. Das ist unsere Pflicht, nicht von unserem Land wegzugehen. Wir haben gesehen, was in der Nakba passiert ist. Wir werden das nicht verlassen. Und ich habe jetzt gerade eine Person vor Augen, wo ich, als ich mit ihm selber in seiner Wohnung war, war in dieser Nacht die Hölle los. Also die Nacht, der Himmel war die ganze Zeit rot. Alle paar Minuten hat die Erde gewebt aufgrund der Bombardierungen. Die Israelis waren weniger als 1 Kilometer von uns entfernt, also auf jetzt mit ihren Panzern etc. Also sie hätten jeden Moment quasi ins Camp gehen können. Und jetzt möge man sagen, der Mann ist verrückt, dass er da noch da war mit seiner Familie. Aber er hat das aus Überzeugung gemacht. Meinte, das ist die Überzeugung, hinter der ich stehe, dass das mein Haus ist, mein Land, ich gehe hier nicht weg. Und viele dieser Menschen wurden im Nachhinein, sie haben nicht alle überlebt wie in einem Hollywood-Film. Der Mann hat mich dann angeschrieben, irgendwann, als ich in Deutschland war, und hat mir gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, meine Familie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir denken immer so, nur wir lieben unsere Kinder, nur wir lieben unsere Frauen, nur wir lieben unsere Familie. Die Leute dort haben bestimmt nicht so einen starken Bezug zu denen und deshalb opfern sie sich selber auf. Nein, natürlich. Sie haben genau den gleichen Bezug, wenn nicht sogar stärker, aber sie hängen nicht an diesen Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Malu wal banuna zinatul hayati dunya. Also das Geld und die Kinder sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Kinder, im Endeffekt ist es eine Amana, die Allah subhanahu wa ta'ala die gibt. Das ist etwas Schönes. Gleichzeitig ist es auch für dich eine Versuchung, weil handelst du dann weniger risikobereit, wenn du Kinder hast, werden dir die Sachen, die dir vorher wichtig waren, nicht mehr wichtig, hörst du dann auf, quasi dich anzustrengen. Und das sind so Sachen, wo ich oft zum Anfang dachte, als ich in Gaza war, wo ich dachte, diese Menschen sind verrückt, die mögen ihre Kinder nicht, die sind rücksichtslos. Ich habe selber, das war meine Reaktion als privilegierter Deutscher, dass ich als erstes sage, diese Menschen sind rücksichtslos. Sind sie nicht. Sie haben nur sie haben etwas, ein etwas anderes Mindset, was wir hier nicht haben.
Wie haben dich die letzten 2 Jahre verändert dann, für dich persönlich?
Kann ich so nicht beantworten oder möchte ich nicht beantworten, weil es wahrscheinlich nicht die Antwort ist, die du erwartest. Also,
wenn du nicht möchtest, musst du nicht.
Ja, also oft, glaube ich, wird diese Frage gestellt oder ich glaube, dass diese Frage gestellt wird, weil viele glauben, dass wenn man den Tod vor sich sieht, ein ganz anderer Mensch wird, diese Versuchungen und Prüfungen, die wir im Alltag haben, dass sie nicht mehr da sind und dass auf einmal so eine Superkraft kommt und alles sich im Leben verändert und man so krass fokussiert ist auf das Jenseits. Und ich kann euch sagen, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass dein Leben, so wie du das führst, so verhältst du dich in dieser Situation. Wenn du in eine Prüfung reinkommst, dann zeigt sich einfach nur dein wahrer Kern. Wenn du eine Sache konstant gemacht hast, wenn du konstant gebetet hast, wenn du konstant Koran gelesen hast, wenn du konstant versucht hast, dich in Geduld zu üben, dann wird diese Situation kommen und diese Situation wird einfach aufdecken, was du hast. Aber denk nicht, dass das davon wegtäuscht, dass die Menschen traumatisiert sind oder dass die Menschen nicht fühlen oder dass diese Verluste so einfach sind zu verkraften. Im Gegenteil, also es ist immer noch ein aktives Dagegenarbeiten, auch bei mir. Ich habe gemerkt, auch wenn ich das mir nicht eingestehen wollte, dass es mir gar nicht gut geht. Und hätte ich eine Entscheidung, ob ich die letzten 2 Jahre wieder erleben möchte, würde ich natürlich sagen, in erster Linie, oder wenn ich so frage, wie ging es mir, dann kann ich sagen, mir ging es viel, viel besser vor dem 7. Oktober. Es ist sehr schwer, also es ist wirklich auch schwer, sich selber zuzugeben, dass man Traumata hat. Es ist schwer, mit dieser Erkenntnis zu leben und auch also stark genug zu sein. Du merkst, ich stottere, weil ich über dieses Thema eigentlich gar nicht sprechen möchte, als dass man sich das wirklich eingesteht. Als ich in Ägypten war, war ich in einem Restaurant gewesen, von Palästinensern geführt und palästinensische Familien um uns herum. Und als ich gecheckt habe, dass ich nicht in Gaza bin und dass meine Freunde, welche dabei sind, nicht meine Freunde aus Gaza sind, bin ich komplett zusammengebrochen, ohne dass ich eine Kontrolle darüber hatte, was mit mir passiert. Ich muss mich entfernen, ich musste mich beruhigen, ich musste aktiv dagegen arbeiten und aktiv mich dazu auffordern, quasi wieder die Fassung zu bewahren, zu wissen, dass diese Zeit vorbei ist, dass die Zeit vor dem 7. Oktober Vergangenheit ist, dass diejenigen, die getötet worden sind, Vergangenheit sind und so weiter und so fort. Und trotz all dem ist das natürlich eine Realität, die man nicht ausblenden kann und eine Realität, die einfach nicht rückgängig gemacht werden kann. Es ist eine neue Lebenssituation.
Also ich finde es top, dass du darüber redest und tatsächlich erinnert mich das an eine Geschichte von Abdurrahman ibn Auf. Vielleicht kennst du sie. Ihm wurde einmal Essen gegeben und er hat diese Schüssel gesehen und hat gefastet und er wollte seinen Fasten brechen. Und dann plötzlich sagt er, es ist viele Jahre, nachdem der Prophet Assassin gestorben ist. Und er sieht seine Schüssel an und er sagt, Mus'ab ibn Umair ist gestorben und er war besser als ich. Und als wir versucht haben, seinen Kopf zu bedecken, war seine Füße frei. Und als wir seine Füße bedeckt haben, war sein Kopf frei. Uns wurde in dieser Dunya so viel gegeben an Reichtümern, dass wir Angst haben, ob wir überhaupt in der Akhira noch irgendwas bekommen werden an unserem Anteil. Dass wir unseren Anteil quasi schon in dieser Dunya bekommen haben, wegen dem Luxus, in dem sie leben. Man hat angefangen zu weinen und er konnte sein Essen nicht zu Ende essen. Und ich habe das Gefühl, es reflektiert schon ein bisschen das, was du gerade erzählt hast. Nämlich, dass Sahaba im Nachhinein wissen, dass jemand wie Mus'ab, der hat gar nicht gewusst, wie der Islam vorangeschritten ist. Er ist in Uhud gestorben. Das war eigentlich eine der schlimmsten, traumatischsten Situationen der Umma, wo sogar das Gerücht auf dem Schlachtfeld überging, dass der Prophet vielleicht selbst gestorben ist. Also es kann sogar sein, dass Mus'ab ibn Umair gestorben ist, wo er in einem Kopf dachte, dass der Prophet selber gestorben ist, dass der Islam quasi beendet wurde hier. Und hier sitzt Abd al-Rahman auf mit diesen Reichtümern und denkt sich, dieser Mann war besser als ich, aber er hat nichts davon bekommen, was wir jetzt gerade sehen. Und ich erzähle immer diese Geschichte, oder ich erzähle dir diese Geschichte, einfach um zu reflektieren, dass die Sahaba mit einem ganz anderen Maß vorangeschritten sind an Leute, die in Palästina oder andere vielleicht in der Hinsicht von uns gegangen sind, während wir in unserem Luxus leben und uns nicht bewusst sind, dass wir vielleicht gefragt werden über Dinge, die wir einfach auf die leichte Schulter nehmen, dass wir alle in einem Test sind. Und ich weiß nicht, wie diese Geschichte auf dich wirkt, aber würde mich interessieren, ob du dich da in dieser Geschichte wieder siehst. Wenn ja, wie?
Also für mich ist das gar keine Geschichte, gar keine abstrakte Geschichte, sondern während du das sagst, habe ich viele Gesichter vor Augen und Personen vor Augen und Geschichten vor Augen, die mir direkt in den Sinn kommen. Also ich hatte einen Freundeskreis von 5 Personen. Einer davon war mein Koranlehrer. Aber das Schöne bei ihm war nicht, dass er mein Koranlehrer war, sondern dass er einfach eine super Person war und sich daraus eine Freundschaft entwickelt hat. Und es war eine Freundschaft, die, also er ist eine sehr viel beschäftigte Person gewesen. Und es war jetzt nicht so eine Freundschaft, wie sich halt Menschen Freundschaften vorstellen, dass man jeden Moment füreinander da ist und so weiter und so fort, sondern wenn ich in Gaza war, wenn wir die Möglichkeit hatten, haben wir uns getroffen. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm zu tun hatte, bin ich gefühlt mit Energie für 2, 3 Jahre irgendwie rausgegangen oder so für Lehren, die er mir mitgegeben hat. Wenn er mir einen Ratschlag geben wollte, dann hat er es so gemacht, als hätten wir eine Verabredung. Er hat mir nicht einfach etwas gesagt, sondern er hat gesagt, er hat mit mir einen Termin vereinbart, eine Zeit vereinbart, einen Ort vereinbart. Und dann hat er leise angefangen und langsam angefangen und mir Fragen gestellt, bis er mir irgendwann die Nasiha gegeben hat. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen erlebt, der einen Ratschlag so verpacken kann, wie er das tut. Und das ist unglaublich. Also das ist eine Kunst, aber auch so eine Kunst, dass er mich an sich gebunden hat. Und dadurch, dass er mich an sich gebunden hat, hat er mich an Gaza gebunden. Und daran, die Menschen in Gaza nicht zu vergessen und meine Heimat nicht zu vergessen. Und versuchen auch, also viele Dinge habe ich von ihm gelernt. Er war einer meiner engen Freunde. Dann habe ich 2 weitere enge Freunde, welche auch meine Cousins sind. Bei dem habe ich immer übernachtet in seinem Zimmer. Mit ihm habe ich die meiste Zeit verbracht. Und der andere war so, wenn man möchte, zu sagen, so der Klassenclown. Aber beide hatten alle so Visionen vor Augen, so Träume. Immer wenn wir zusammen saßen, auf dem Meer waren, haben sie sich so gefragt, ja, wie wäre es denn, wenn wir diesen Kaffee hier, den wir trinken, in unserem Heimatdorf trinken, wenn wir wieder zurück sind, wenn wir zusammen zu Al-Aqsa gehen und so weiter und so fort. Das waren richtige Träume. Und wir haben alles Mögliche gemacht, ob es jetzt irgendwie Tarawih-Gebet ist oder draußen Alban oder sonst etwas. Und in der Zeit, in der ich nicht da war, war es natürlich, also es war eine geschlossene, verschworene Truppe. Von meinen 5 Freunden sind 3 verstorben. Von dieser Truppe sind halt nur noch 2 da. Muss ich mir vorstellen. Von dieser Gruppe sind nur noch 2 da. Und der eine Cousin hat seinen Bruder verloren. So, den habe ich jetzt noch. Aber zu sagen, ihm ginge es gut, wäre eine Übertreibung. Wenn wir miteinander sprechen, spricht er nicht darüber. Keiner spricht wirklich über seine Probleme oder sagt, mir geht es so oder so oder so. Weil diese Mentalität einfach bei vielen Palästinensern oder bei uns ist diese Mentalität nicht da. Diese Mentalität, dass man immer meckert und über sich selber spricht, sondern da ist ja die Mentalität, ich kämpfe für mich. Aber man merkt es und man sieht, dass sich etwas verändert hat. Dass sich bei jedem etwas verändert hat. Dass die Verluste, die wir haben, nicht rückgängig gemacht werden können. Auf einmal tauchen Bilder auf von Bilder und Videos auf oder du siehst oder ich sehe, wie jemand ein Tarawih-Gebet postet aus dem Ramadan oder ein Fajr-Gebet von einem Muqri, den ich kenne, wo er sagt, Allah yirhamu, und dann ein anderer Freund postet etwas über jemanden, der im israelischen Gefängnis ist, und du realisierst das gar nicht, dass all diese Leute gerade entweder tot sind oder im Gefängnis sind. Ich realisiere das nicht, weil ich auch jetzt nicht in Gaza selber lebe. Und das auch für mich oft einfach eine Überraschung ist und auch einfach so ein Schlag ins Gesicht ist. Einfach, ja, das sind so Dinge, die vor allem, weil diese Menschen, wie ich die erzählt habe, in der Zeit, der Wahrheit, in der Zeit, wo es drauf ankommt, zeigt sich der Charakter. Und diese Menschen hatten einen Charakter und sie haben diesen Charakter bewahrt und sie haben diesen Charakter bestätigt. Das ist das, was mich eigentlich einfach umhaut. Das ist das, was mich so wirklich quasi, was mich so sprachlos macht, dass es keine Quatscher waren in ihrem Leben, sondern dass dass quasi jeder wusste, wenn etwas passiert im Gazastreifen, dann besteht eine Gefahr für uns alle. Und trotzdem haben viele von diesen Leuten, obwohl sie die Möglichkeit hatten, rauszugehen aus dem Gazastreifen, ihr Leben woanders aufzubauen, sich bewusst entschieden, in Gaza zu bleiben, sich bewusst entschieden, im Camp zu bleiben, in unseren Häusern zu bleiben, einfach da zu bleiben und nicht einfach aus dem Gazastreifen rauszugehen oder Gaza zu verlassen, weil das ist ja oft so, wir sitzen in den Runden und dann sagen, ja, was würdest du denn machen, wenn du im Krieg bist? Würdest du abhauen, würdest du in Gaza bleiben und so weiter? Und das sind alles so abstrakte Dinge, die sehr abstrakt sind, sie dich aber dann zeigen, wenn du jetzt gerade wirklich vor einem Soldaten bist, vor einem Panzer bist, wo sonst etwas bist, auf dem Weg zurück aus dem Gazastreifen sind wir ja aus dem Norden in den Süden an Panzer vorbeigelaufen. Denkst du, ich hatte keine Angst? Ja. Und vor mir war eine Leiche, die auf dem Boden ist, die nicht geborgen werden kann? Denkst du, ich hatte keine Angst? Also das sind alles so Dinge, die zeigen sich dann erst in erster Stunde. Und wenn du zum Beispiel siehst, dass jemand wirklich zu seinem Wort gestanden hat, das macht dich sprachlos.
Sehen denn Palästinenser unsere Videos, Sachen, die wir rausbringen?
Doch, natürlich sehen sie das. Und diejenigen, die dankbar sind, die sind für alles dankbar, was wir machen. Die erwarten auch keine Ergebnisse oder keine... Also Menschen, welche Dankbarkeit haben oder welche wirklich auch die Kraft haben, trotz dessen, was ihnen passiert, das zu sehen, sind da extrem wertschätzend. Und aber diese Sache sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein großer Teil der Menschen in Gaza oder allgemein der Menschen in der Welt keine Kraft überhaupt haben für das, was wir machen. Ich habe in der Zeit auch in den letzten 2 Jahren viel über Charities gelernt und habe teilweise quasi Charities gesehen, welche sehr groß mit der Arbeit für Palästina werben, aber gleichzeitig ihre Mitarbeiter in Gaza wie Dreck behandeln. Und da stellst du dir die Frage so, was haben die Leute in Gaza davon, wenn die ganze Welt quasi über sie redet, aber die Menschen, um die es dann geht, wie Dreck behandelt werden? Was haben die Menschen in Gaza davon, wenn wir die ganze Zeit unsere Konferenzen machen? Oder was hat deine Familie davon, wenn du die ganze Zeit über Glaube sprichst und Fürsorge, aber deine eigene Familie alleine lässt? Und das sind so Dinge, so die ich quasi beobachtet habe, die natürlich, die es gibt und die leider zu weit verbreitet sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, wie wir uns untereinander behandeln, also mein Verständnis von Palästina oder von dem, was in Palästina passiert, ist nie ein rein politisches. Also ich tue meine Hände nicht in die Hände eines Despoten, nur damit er kommt und mir hilft. Und am Ende des Tages sage ich, ja, Rais, ich mach, was du willst. Und das ist oft ein falsches Verständnis. Also wir sollten wirklich darauf gucken, in erster Linie, was wir machen in unserem Umfeld und in erster Linie unsere Mitarbeiter gut behandeln, unsere Leute gut behandeln, die Menschen, für die wir sammeln oder für die wir diesen ganzen Aufwand machen, in erster Linie diese Menschen ehren und schützen. Und ich habe natürlich positive Beispiele gesehen, aber ich habe auch ohne Ende katastrophale Beispiele gesehen. Und ja.
Findest du, viele Leute nehmen sich die Verantwortung raus, etwas für Palästina zu machen, indem sie Aktivisten, Influencer oder Charities einfach so ein Lob aussprechen, hier einfach mal da spenden und dann sagen, das war's, das war jetzt meine Aufgabe, lass mich zurück zu meinen Restaurants, zu meinen Stories gehen, zu meinem Lifestyle? Oder gibt es schon einen gewissen Maß, wo man sagt, man darf leben, und dann gibt es schon ein Maß von, okay, ich habe jetzt so meinen Teil gemacht, ich habe dem Influencer gesagt, gute Arbeit, schau, dass du so weitermachst, weil wenn du, ich nenne das den Ehrenbock, wir haben den Sündenbock, wir haben den Ehrenbock. Der Ehrenbock, ja, ist jemand, den gehen wir auf ein Podest, wir sagen, gut gemacht. Hör ja nicht auf, wenn du aufhörst und ich den nicht mehr loben kann, dann heißt es, ich muss ja was machen. Und wenn der Ehrenbock dann nicht gut arbeitet, dann ist er der Sündenbock. Dann sagen wir, die Sachen laufen schlecht, wenn du nicht deine Arbeit machst. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
Ich würde sehr stark unterscheiden. Jeder Mensch hat eine andere Möglichkeit und hat eine andere Verpflichtung. Wenn du keinen Zugang hast und keinen Zugang zu Gaza hast oder keinen Zugang zu direkten Leuten hast, dann suchst du dir natürlich in Anführungsstrichen die Influencer, seien es digitale Influencer oder seien es jetzt Menschen in deinen Gemeinden oder sonstiges oder quasi Multiplikatoren. Natürlich machst du das. Und nicht jeder hat die gleichen Kapazitäten. Also ein Geschäftsmann mit 1000 Mitarbeitern hat nicht die gleichen Kapazitäten wie ein Angestellter, ist klar. Der eine hat eine andere Verantwortung. Und jeder spielt in dem Sinne eine Rolle, wo er ist. Also man braucht Charity Workers, man braucht Medienleute, man braucht Menschen, welche einfach Menschen zur Seite stehen und ihnen irgendwie bei Behördengängen helfen oder sonst etwas oder ganz einfache Dinge machen. Man braucht Menschen in der Politik, man braucht Menschen, welche in NGOs gründen, man braucht genauso Menschen, welche einfach nur arbeiten und Geld spenden und Projekte finanzieren. Und dementsprechend ist alles einfach, am Ende des Tages muss jeder für sich schauen, wo ist mein Beitrag, den ich bringen kann. Und es ist leicht, sich darin zu verfangen, dass man irgendwelchen Leuten zuklatscht auf Social Media. Und ich selber bin ja auch irgendwo auf eine Art und Weise ein Influencer. Und ich sag dir, dass diese Welt am Ende des Tages, wenn dahinter keine echte Arbeit ist, wenn wir dahinter uns nicht anstrengen, in der realen Welt etwas zu machen, dass es eine totale Scheinwelt ist. Es bringt gar dein Like auf Social Media, bringt in erster Linie gar nichts. Ein Bewusstsein, wo alle wissen, dass das schlecht ist, was in Palästina passiert, bringt in erster Linie gar nichts, wenn wir nicht handeln und wenn das nicht dazu führt, dass du auch in der realen Welt aktiv wirst. Und das ist halt, wenn du 1000 Videos über Gaza siehst, hast du nichts gemacht für Gaza. Und es ist auch nicht richtig, dass du dann irgendwie hingehst und glaubst, dein Ego damit zu stopfen, dass du sagst, ich unterstütze Person XY. Die Verantwortung liegt bei dir selbst in erster Linie. Und die Verantwortung liegt auch bei uns selbst, welche Personen wir unsere Aufmerksamkeit geben und unsere Plattform geben und welche Organisationen wir unsere Plattform geben und welche nicht. Und vor allem beim Thema Palästina, es ist ja oft so, wenn Leute im Ausland sind, nach Deutschland schauen oder wenn Leute quasi, ich habe ja viele Nachrichten geschaut in dieser Zeit und habe gemerkt, wie verzerrt Nachrichten sind. Ich spreche jetzt nicht von Propaganda, ne? Ich spreche jetzt von Nachrichten im Allgemeinen. Und während die ganze Welt sagt, wir sind für Palästina, spricht mal dann über die Inhalte, um die es dann geht, was sich die Leute unter Palästina vorstellen und warum die verschiedenen Kräfte auf der Straße sind. Und wie viele verdammte Opportunisten es gibt und wie viele Leute es gibt, welche überhaupt nicht das teilen, was du teilst, aber deine Flagge gehisst haben, das hat gar nichts zu bedeuten. Und was ich vermisse in den ganzen letzten 2 Jahren, da werde ich jetzt vielleicht ein bisschen emotional, aber auch ein bisschen direkt. Ich denke, dass die muslimische Community, vor allem in Deutschland, zum großen Teil komplett versagt hat. Komplett. Wir haben in der politischen Realität, im Aktivismus kaum stattgefunden. Wir haben kaum stattgefunden. Die Themen, um die wir uns kümmern sollten, wir kümmern uns nicht um diese Themen. Wir machen Dua gegen Waffenlieferungen, aber keiner geht auf die Straße gegen Waffenlieferungen. Wir machen Dua für Palästina, aber keiner führt Kampagnen oder schaut, was in seiner Stadt passiert oder arbeitet gleichzeitig für Waffen, für Firmen, welche Waffen herstellen oder für Firmen, welche boykottiert werden sollten, während er auf Social Media irgendwas dagegen postet. Leute, es macht keinen Sinn. Das ist nicht die Art und wir sind keine Teilzeitmenschen, welche Teilzeitmoral haben, aber sobald es unsere Arbeit geht, die direkt das beeinflusst, was auf der Welt passiert, dass wir dann sagen, okay, stopp, hier hört es auf. Das
hast du sehr gut gesagt. Also wirklich. Also wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich vermisse, dann ist das wirklich echte Arbeit. Und deswegen finde ich, sollte man auch Influencer gar nicht so krass in den Himmel loben. Also ehrlich, jeden von uns. Also jeder, ja, nee, es ist so, als ob man vor Allah angibt, so, ich habe meine Aufgabe gemacht, also, du hast so im Sinne von, ich habe Allah und der Umma einen Gefallen getan. Du hast deine Pflicht getan. Also vor wem gibst du eigentlich an? Du hast niemandem einen Gefallen getan, du hast deine Pflicht getan. Und wenn das nur auf Likes runtergebrochen ist, dann ganz ehrlich, schäme dich im Grund und Boden. Jeder von uns, ich sage dir ehrlich, ich wollte es nicht aussprechen, aber du hast es getan. Ich finde, jeder von uns sollte sich wirklich im Grund und Boden schämen. Einige sagen, wir hatten am Anfang noch diesen positiven Ton. Ich kann mich erinnern, am Anfang von 7. Oktober war es noch so diese Ohnmacht, die wir alle hatten. Wir haben noch einen optimistischen Ton gehabt im Sinne von tu, was du kannst und schalt doch mal auf, schau auf deine eigene Gesundheit, was irgendwo geklappt hat. Aber ich finde, das war ja eigentlich nur kurzfristig. Das war nicht dafür gedacht, dass das der Status quo ist, dass du abschaltest für eine Zeit und dann kommt, du sollst wieder zurückkommen, noch mit einem stärkeren Willen und mit Handlung. Nicht mit, okay, wie mache ich eine bessere Hook für ein besseres Video?
So, ich selber, ich mag Social Media eigentlich nicht. Und vielleicht merkt man das manchmal an meinen Videos, dass ich sie gar nicht so mache, wie der Algorithmus es möchte. Der Algorithmus auf Social Media will nur Schrott haben. Oder er will diese kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, diese polarisierenden Sachen. Sagt ein Politiker wie Söder zum Beispiel, ja, Boykott von ESC ist Boykott aller Juden, also seid ihr alle antisemitisch, wenn ihr den ESC wegen Israel boykottiert. Dann macht das die Schlagzeile und wenn du über solche Themen sprichst, über aktuelle Themen, einfach über irgendwelche Laien, über irgendwelche Aussagen von Politikern, die überhaupt nicht relevant sind und uns keinen Schritt weiterbringen, wenn du darüber sprichst, dann hast du die Aufmerksamkeit von den Leuten.
Du fierst dich. Wir alle regen uns auf. Jeder regt sich auf.
Was ist Social Media? Social Media. Social Media ist, schau dir kurz was an, reg dich auf, lass deine Emotionen hochkochen.
Ja.
Das ist Social Media. Und das, was es braucht für Palästina, hat nichts mit Social Media zu tun. Was es braucht, ist, dass wir eine alternative Wirtschaftsstruktur schaffen für die Menschen, welche unter Besatzung leiden. Dass jemand in der Westbank weiß, dass wenn der israelische Militär kommt und sagt, mach dein Haus kaputt oder du zahlst 100.000 Euro Strafe, dass wir wissen, dass da jemand ist, welcher ihn decken kann. Dass wir wissen, dass wir eine Art Topf haben, zum Beispiel für palästinensische Familien, dass wir sie auffangen. Dass wir politische NGOs haben, welche die öffentliche Meinung quasi dahingehend beeinflussen, dass sie die Besatzungsrealität in Palästina immer aufzeigen, dass dieses Thema gar nicht ausstirbt. Weißt du, wie fleißig die israelische Regierung ist, jeden Tag aufs neue ihr Image neu aufzupolieren. Das ist eine Sache, wenn man das vergisst und nicht macht, dann geht das weg. Dass wir uns drum kümmern, also einfach, es gibt viele Dinge, die zu tun sind. Ob es ist, dass du in deiner Schule schaust, was über Palästina gesagt wird, dass du deinen Kindern beibringst, dass sie mutig auftreten sollten, dass wir es so versuchen, überall reinzubringen, dass es kein Tabuthema mehr ist in der Gesellschaft, dass man auch keine Jobs dahingehend verliert, dass Firmen überall auf der Welt Angst haben, mit der israelischen Besatzung zusammenzuarbeiten, Angst haben, von der Apartheid Israels zu profitieren, weil erst wenn das passiert, wird Israel wirklich isoliert und wird es wirklich eine Möglichkeit geben zur Veränderung. Denn solange das nicht passiert, wird die israelische Regierung nichts machen. Nichts.
Musst dir denken, die eigentlichen Akteure, die am meisten agieren sollten, sind diejenigen, die die Videos ja sehen. Die Videos sind ja nicht dafür gedacht, dass wir die Schuld von der gesamten Umma, dass sie so versagt hat, irgendwie abschwerft, dass wir uns darüber echauffieren. Sondern es liegt ja daran, dass diejenigen, die zuschauen, wir unterschätzen es ja teilweise selber. Wer ist denn derjenige oder diejenigen, die am meisten Einfluss gehabt haben? Das waren die Ärzte. Wie viele freiwillige Ärzte haben in Gaza einen Unterschied gemacht von Leben und Tod? Die Anwälte bei der ICC, die Hind Rajab Foundation, Mehdi Hassan, der Zeteo gegründet hat, das wären ja Akteure, die haben ja aus dem heraus ja wirklich einen nachhaltigen gesellschaftlichen Unterschied gemacht. Dafür ist es ja gedacht. Die Videos sind ja nicht dafür gedacht, dass der Durchschnittsmuslim oder der auch immer sich jetzt interessiert ist an Gaza oder an Palästina, da sitzt und sich denkt, okay, ich schenke diesem Content Creator Support, spar dir den Like, spar dir die Speicherung, speichere dir das Repost, wenn du das Gefühl hast, wenn du aus dem Video rausnimmst, ich gehe jetzt in meinem Arbeitsleben, in meinen Talenten und setze meine Sachen, die ich persönlich kann, besser für Palästina ein und ich lösche Social Media. Ja, ich lösche Social Media, ist besser sogar. Du hast damit dem Kurs viel mehr geholfen. Das ist das Problem. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist diese Ehrenburg. Wir geben die Verantwortung an Leute ab, die scheinbar ja wirklich ein Erscheinen draußen und vergessen, dass du mit deinem Talent, auch wenn du eine Bürokauffrau bist oder was auch immer, du kannst viel mehr bewegen als der durchschnittliche Influencer. Wenn du so darüber überlegst. Also von der Immediacy her. Weil ein virales Video mit 1 Million Likes wird nicht dafür sorgen, dass du, dass ein Palästinenser am Leben bleibt. Aber wenn du ein Anwalt bist, der irgendjemanden anklagt und auch wirklich den Rechtsweg gehst, du hast viel mehr bewegt.
Social Media bringt nur etwas, wenn du es in eine Richtung lenkst. Wenn du damit bewegst, dass du Menschen animierst, etwas zu machen. Ansonsten ist es...
Und wenn sie nichts machen? Und wir haben alle versagt, muss man wirklich sagen, in der Sicht. Also, sorry, dass ich da jetzt meine zwei Cent reingebracht habe.
Ja, aber das ist auch eine Krankheit unserer Zeit. Also die wirst du nicht lösen. Wir alle sind dem verfangen. Also leider Gottes ist das so. Also weißt du, ich bin ja auch mit Influencern in Kontakt und Influencer leben kein gesundes Leben. Ich sag dir, wie es ist. Also diesen Menschen geht's nicht gut. Die meisten sind einsam, die meisten kriegen Herzattacken, wenn die Klicks nicht laufen. Es gibt Sachen, über die traue ich mich nicht mal öffentlich zu sprechen, weil ich irgendwo auch das ich will ein gewisses Bild wahren, damit wir nicht alle gleich einen Herzinfarkt bekommen. Deshalb, bleibt lieber bei eurem idealistischen Bild, besser als dass alles zerstört wird. Aber ich sag euch, wie es ist, schaut dahin, bevor ihr irgendjemanden beurteilt, schaut dahin, wo das Geld hingeht. Schaut dahin, wie diese Person handelt, wenn es dann um konkrete Themen geht. Also ich habe in dieser Zeit auch Beispiele gehört, auch von befreundeten Personen. Ich bin ja teilweise mit Leuten weltweit vernetzt, von Influencern oder auch von Geistlichen, welche aus Palästina ein Business gemacht haben. Teilweise mit korrupten Firmen zusammenarbeiten, teilweise Charity-Kampagnen nur annehmen, wenn sie wirklich heftig, heftig dran verdienen. So sehr, dass es nicht mal im normalen Wirtschaftsleben oder im normalen Business, dass sie so viel Geld verdienen. Und wenn sie das nicht tun, dann machen sie das nicht. Und es ist traurig. Es ist wirklich traurig, dass Social Media in erster Linie ist für viele Menschen und leider auch für viele Menschen, welche für Palästina einstehen, ist eigentlich einfach nur ein Business.
Die Botschaft ist: Egal was du bist, egal wo du im Leben stehst, du könntest viel mehr bewegen als irgendwelche Leute, die du online siehst, wenn du dir die Frage darüber stellst. Ich finde es auch ein bisschen frech, wenn Leute Influencern schreiben oder Leuten online, die Menschen anprangern, dass sie nicht genug tun, dass sie sagen, ja, sag du uns doch, was wir zu tun haben. Ja, dann bin ich deine Nanny.
Guck mal, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Für mich ist das Thema Palästina nicht ein Thema erst, seitdem ich Follower habe. Ich tue mich immer noch schwer damit, mit dieser öffentlichen Rolle. Vieles von dem, was ich verbreite oder sonstiges, nichts davon ist vom 7. Oktober danach. Das hat damit zu tun, dass ich relativ früh aktiv war, dass ich relativ früh auch mit der palästinensischen Sache zu tun hatte und so weiter und so fort. Und trotzdem kann ich die Fragen der Menschen nicht beantworten. Und trotzdem bin ich nicht die passende Person, um diese Fragen zu stellen. Also die Leute glauben, ich kann ihnen die Antwort geben, wie Palästina befreit wird. Oder ich kann ihnen sagen, was sie morgen machen oder als nächstes, was für einen Karriereweg sie gehen sollten oder so übertrieben gesagt. Ja. Leute, nur weil jemand Reichweite hat, heißt das nichts. Heißt das, das sind Zahlen. Der eine hat das bekommen, weil er gute Videos macht, gute Hooks. Der andere hat das bekommen, wie ich, weil ich in einer nicht zu beneidenden Situation war und die Menschen sehen wollten, was in Gaza passiert. Und es hat aber nichts zu bedeuten. Es hat einfach wirklich nichts zu bedeuten.
Alhamdulillah, also jeder soll sich die eigene Frage stellen. Es ist ja, Allah wird ja nicht fragen, was hat Abdurrahman gemacht, was hat Omar gemacht. Er wird fragen, was du gemacht hast. Hast du dir, ganz auch ehrlich, wer sich keine halbe Stunde, eine Stunde nehmen kann, um sich zu denken, was mache ich für Reza, dem ist Reza ja nicht wichtig. Der wartet ja auf die Antwort, als wäre es auf einem Silbertablett. Amazon Prime, Amazon sollst du grundsätzlich nichts bestellen. Also, und dann heißt aber das Boykott, aber echt, ich möchte Umrah machen und über booking.com ist ein Top-Angebot dort für meine Umrah. Also, weil du den Geistlichen erwähnt hast, wir haben Kopfakrobatik mit Muslimen, aber teilweise, ich weiß gar nicht, wo man überhaupt anfangen soll.
Weißt du, wie viele Probleme ich habe, wenn ich unterwegs bin?
Ja, ja.
Ich habe in Ägypten in Ägypten, als ich dort war, wurde ich komplett übers Ohr gehauen. Ja, vor 3 Wochen war ich in Ägypten, dort habe ich mit 2 Freunden haben wir eine kleine Hilfsaktion gemacht. Und dann frage ich die Leute, ey, ich will etwas buchen, aber nicht übers Ohr gehauen werden. Booking, 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 Booking. Und immer wenn ich diesen Leuten sage, ey, Leute, ihr wisst doch, dass es Boykott ist. Ach ja, stimmt. Aber es ist so, also.
Oder Leute, die über McDonald's nachtrauern oder über Starbucks, das verstehe ich auch nicht. Yani so, ah, so schade, mein Herz blutet über, dass ich nicht mehr meinen Frappé Latte, der 8 € kostet, oder einen ekelhaftigen Plastik-Cheeseburger. Yani, man denkt sich wirklich, über was bist du traurig? Du musst dir denken, yani, in erster Linie musst du denken, Alhamdulillah, ich bin aus einem Lifestyle raus, der im Vorhinein einfach nicht für mich als Muslim, als Mu'min gemacht wurde. Dieses konsumtechnische, dieses, das ist schon mal im Vorhinein etwas, worauf du ausgehen sollst. Aber wenn es dann noch für die Umma etwas tut, warum bist du traurig darüber? Like, welche Opfergabe machst du? Deswegen, immer wenn ich an diesen Hadith denke, mit Abdurrahman ibn Auf, ich denke mir wirklich, wir sollten uns im Grund und Boden schämen. Dieser Mann hatte Angst um seine Akhira wegen ein bisschen Reis, ein bisschen Reichtum für sich. Und war traurig über Mus'ab. Und wenn er sich so gefühlt hat,
die Schwester Abdihal, die von Microsoft rausgegangen ist, hat Sachen gesagt, die sind mit der Goldwaage aufzuwiegen. Sie wurde gefragt, ob es nicht besser ist, einen Impact von innen zu machen. Und sie meinte, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht hat, erstens nur das Gesicht der Kampagne war, zweitens von innen in der Firma extrem viel Druck gemacht haben und sie auch strategisch ein paar Monate abgewartet haben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wo die gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter und es ist hier nicht tragbar. Und auf die Frage, ob man Microsoft boykottieren sollte und fast die ganze Welt läuft mit Microsoft, hat sie was ganz Einfaches gesagt. Sie meinte in erster Linie, für uns diese Alternativen zu bauen. Und wenn sich jetzt ein ITler daran setzt, zum Beispiel eine Software zu kopieren, oder eine Software zu machen, nicht zu kopieren, also jetzt nicht falsch verstehen, Copyright und so, sondern eine Software zu kreieren, eine Firma aufzubauen, welche in erster Linie eine Firma ist, aber eine Alternative bietet für Projekte, welche mit der israelischen Besatzung zusammenarbeiten, das ist so ein großer Beitrag und so ein wichtiger Beitrag, aber es ist nicht cool, es ist nicht schön, es ist nicht mit Klatschen und mit keine Ahnung was verbunden. Aber es ist wichtig, es ist extrem wichtig.
Wie gesagt, Social Media, jeder von uns, niemand von uns macht genug. Niemand von uns, der da sitzt und da ist, das an die große Glocke hängt, macht es besser. Aber dass man rausgeht und dann dafür Entschuldigungen macht und sagt, aber weißt du, Bruder, das ist das, was ich nicht ausstehen kann. Wenn wir schon zu kurz kommen, dann schauen wir uns gegenseitig in die Augen und sagen, ja, du machst zu kurz und ich mache auch zu kurz. Aber lügen wir uns halt nicht in die Tasche und tun so, als ob es besser wäre.
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
Barakallahu fiik, Abdurrahman, es war mir ein sehr tolles Gespräch. Ich wollte es als eigentlich ein bisschen so als ein Expertengespräch machen, aber ich habe ehrlich gesagt viel mehr Freude gefunden, mich mit dir einfach auszutauschen. Und ich glaube, das werde ich, in Zukunft eher so machen, weil niemand von uns ist jetzt der allzu große Experte. Aber dafür finde ich es sehr toll, wie du damit umgehst. Und ich finde, solche Gespräche sollten wir immer noch haben unter Muslimen, um zu sehen, wie der Durchschnittsmuslim, wie wir alle eigentlich damit umgehen. Und wir werden noch viele Jahre damit weiter kämpfen müssen, inshallah. Barakallahu fiik und inshallah sehen wir uns auch mal wieder und beim nächsten Mal bei der nächsten Folge bei Salamu Kalam. Salamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.